HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Düstere Prognose. Bis 2060 verlieren die Kirchen in Deutschland die Hälfte ihrer Mitglieder. Maria 2.0. Katholische Kirchenfrauen begehren auf. Und anonymer Spender. 50 Jahre Mr. 10%. Den beiden christlichen Kirchen in Deutschland droht laut einer aktuellen Studie in den kommenden Jahrzehnten ein massiver Mitgliederschwund. Bis zum Jahr 2060 werden die evangelische und die katholische Kirche auch in Hessen rund die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Das hat Folgen, vor allem auch für die finanzielle Ausstattung der Landeskirchen und Bistümer. Oliver Günther, Redakteur in der hr-info-Redaktion, hat sich dazu schlau gemacht. Schauen wir mal etwas auf die Zahlen, etwas genauer. Die Kernergebnisse dieser Studie. Was kommt da genau auf die Kirchen zu?
Es sind eigentlich zwei Kernergebnisse, die sich aus dieser Projektion ergeben. Erstens, die christlichen Kirchen stehen vor einem massiven Mitgliederschwund. Das heißt, dass sich bis zum Jahr 2060 die Zahl der heutigen Mitglieder halbieren wird. Konkret heißt das, die Kirchen haben zurzeit rund 44 Millionen Mitglieder in Deutschland. Diese Zahl würde dann zurückgehen bis zum Jahr 2060 auf circa 23 Millionen. Anders formuliert, der Anteil der Kirchenmitglieder an der Gesamtbevölkerung liegt im Moment bei rund 54% und der würde dann bis zum Jahr 2060 sinken auf knapp 30%. Das ist das erste Kernergebnis. Das zweite ist damit verbunden. Die Kirchen müssen nämlich rechnen mit einer erheblichen Schwächung ihrer Finanzkraft. Grob gesagt, die Kirchen werden sich in 40 Jahren nur noch die Hälfte der heutigen Ausgaben leisten können. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Einnahmen der Kirchensteuer absolut sinken werden. Das ist gar nicht so der entscheidende Punkt. Der Zusammenhang ist ein bisschen komplexer. Die Einnahmen der Kirchensteuer werden rein von der Summe her nämlich eher stagnieren. Aber aufgrund der gleichzeitigen Kostenentwicklung, Stichwort Personalkosten, werden die Einnahmen nur noch die Hälfte wert sein im Jahr 2060. Und das sorgt dann eben für eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten auf Seiten der Kirchen. Ganz interessant dabei noch ist, beide Trends gelten sowohl für die evangelische wie für die katholische Kirche gleichermaßen und flächendeckend. Also in Hessen zum Beispiel sind die beiden evangelischen Landeskirchen genauso betroffen wie die drei Bistümer Mainz, Fulda und Limburg. Die Unterschiede bei den Prognosen sind da wirklich nur marginal.
Ja, interessant. Das heißt also, die beiden großen Kirchen in Deutschland, also im Jahr 2060, ein Drittel der Bevölkerung nur noch. Gibt es Aufschlüsse in dieser Projektionsstudie, was die Gründe für diesen Trend sind? Also was ist eigentlich die Ursache?
Es gibt eigentlich mehrere Ursachen. Ein Grund ist das, was man so gemeinhin den demografischen Wandel nennt. Also bei den Älteren und den sogenannten Babyboomern, da sind noch relativ viele Menschen Mitglied in den beiden christlichen Kirchen. Die werden aber bis zum Jahr 2060 schlicht, zumindest zum Großteil, nicht mehr da sein. Das ist ein Faktor, der macht aber eigentlich nur ein Drittel dieses prognostizierten Mitgliederschwundes aus. Viel problematischer aus Sicht der Kirche ist, dass zu viele Menschen aktiv aus der Kirche austreten. Vor allem Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren sind da so eine Art Risikogruppe, wenn man es so formulieren kann. Und das hat dann ganz schnell weitere Folgen. Zum Beispiel, wer in dem Alter austritt und Kinder bekommt, der lässt dann in vielen Fällen seine Kinder dann noch nicht mehr taufen. Da kommt dann schnell ein Effekt zum anderen. Und das ist viel, viel relevanter als dieser sogenannte demografische Faktor. Man könnte es vielleicht zugespitzt auch so formulieren, die Kirchen haben weniger ein Alterungsproblem als ein Akzeptanzproblem.
Und da liegen dann ja wahrscheinlich auch die Hausaufgaben, die die Kirchen aus dieser Studie mitnehmen können, denke ich mal. Wie reagieren die Kirchen auf diese Ausblicke?
Also in der Reaktion zeichnet sich zumindest mal ein Ziel ganz deutlich aus. Man will diesen Trend zum Austritt, den will man bremsen. Und zwar vor allem, indem man wieder jüngere Menschen stärker an die Kirche bindet. Vor allen Dingen Jugendliche sind da so die avisierte Zielgruppe. Die Idee dahinter ist einfach, wenn man Jugendliche an die Kirchen bindet, dann verhindert man, dass sie als jüngere Erwachsene eben in diesem Alter 25, 35 Jahre, dass sie dann austreten. Aber auch das zeichnet sich ab. Die Kirche stellt sich aufs Sparen ein. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, hat aus Anlass der Veröffentlichung der Prognoseergebnisse gleich verlauten lassen, dass es jetzt eben auch darum gehe, die kirchlichen Haushalte mittel- und auch langfristig an die Entwicklung anzupassen. Aber in der katholischen Kirche werden zum Beispiel auch noch andere Forderungen laut. Die wohlhabenderen Diözesen müssen jetzt die ärmeren Diözesen unterstützen. Also so eine Art Finanzausgleich, der würde dann vor allen Dingen von Richtung Westen nach Osten gehen, weil da die Bistümer noch deutlich schlechter finanziell ausgestattet sind. Ich denke, da merkt man schon Sparen, Verteilung von finanziellen Ressourcen. Das sind sicher auch wichtige Stichworte.
Du hast es eben schon angedeutet, aber schauen wir nochmal vielleicht einen Moment auf die Lage in Hessen. Ist im Grunde in Hessen alles so wie im deutschen Durchschnittstrend oder gibt es irgendwelche Spezifika?
Nee, es gibt eigentlich keine Spezifika. Die Unterschiede sind da nur noch sehr, sehr marginal. Was ganz interessant ist, wie die hessischen Landeskirchen bzw. die für Hessen relevanten Bistümer reagieren. Auch hier ganz klar, dieses Stichwort Sparen ist auch hier am Horizont deutlich zu sehen. In einer Reaktion des Bistums Limburg heißt es zum Beispiel, dass, Zitat, Angebote und Aufgaben von Kirche auf den Prüfstand müssen. Aber auch hier spielen in Hessen Mitgliedergewinnung, Mitgliederbindung eine zentrale Rolle. Auch da keine Differenzen zum Bundestrend, sag ich mal. Mit einem bisschen unterschiedlichen Tenor, der da zu hören ist. Der neue Fuldaer Bischof Gerber zum Beispiel deutet an, dass die Verkündigung der kirchlichen Botschaft vielleicht in eine andere, modernere Sprache übersetzt werden müsse. Die evangelischen Landeskirchen setzen hörbar, spürbar, vernehmbar eher auf den Ausbau der medialen und digitalen Kommunikation. Stichwort Präsenz auf YouTube und ähnlichen Kanälen. Dafür steht vor allen Dingen der EKHN-Präsident Volker Jung. Oder auch die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, die verweist auf zuletzt beschlossene Investitionen, also zusätzliche Finanzmittel in den Ausbau der Jugendarbeit.
Interessant, was sich da so tut, also die Zahlen, die jetzt auch in Bewegung bringen. Vermitteln die Kirchen eigentlich deiner Beobachtung nach eher den Eindruck, dass sie diese Entwicklung noch verändern können oder ist das jetzt so ein schicksalhafter Verlauf?
Da gibt es so eine zweigeteilte Antwort meinerseits. Ich würde mal sagen ja und nein. Nein, weil die Verantwortlichen schon wissen, diese grundsätzliche Entwicklung hin zu weniger Mitgliedern, die ist nicht zu stoppen, die ist nicht aufzuhalten, die ist auch schon gar nicht umzukehren. Nicht umsonst ist auch immer wieder der Hinweis zu hören, andere Institutionen oder auch Parteien tun sich eben auch schwer, Mitglieder zu halten oder Mitglieder zu gewinnen. Ich denke, das zeigen auch sehr deutlich diese Signale in Richtung Sparen. Es geht eigentlich schon eher darum, sich auf die künftige Situation einzustellen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Kirchen schon noch auch Selbstbewusstsein ausstrahlen, mit ihrer Botschaft, ihren Werten Menschen noch erreichen zu können, gerade auch junge Menschen. Wenn man eine andere Sprache spricht, wenn man da dorthin geht, wo junge Menschen sind, wenn man vielleicht auch neue Formen kirchlichen Lebens entwickelt, neue Formen von Engagement definiert. Also da ist schon großes Selbstbewusstsein zu spüren. Man hat aber schon den Eindruck, dass die Kirchen da noch Suchende sind. Also gibt es auch schon eine große Unsicherheit, welche konkreten Schritte da jetzt notwendig und auch sinnvoll sein können. Es ist aber aus meiner Sicht auch deutlich eines spürbar, der Anspruch, gesellschaftlich weiterhin eine wichtige zentrale Rolle zu spielen. Auch wenn der Anteil der Kirchenmitglieder, wie gesagt, an der Gesamtbevölkerung von heute über 50 auf dann rund 30% sinkt, der ist auf jeden Fall noch da. Dazu passt vielleicht ganz gut die Reaktion von Bischof Martin Hein von der evangelischen Kirche von Kurhessen Waldeck auf diese Prognose, der gesagt hat, Zitat, wir werden auch künftig Volkskirche sein.
Das sind dramatische Aussichten. Die Kirchen haben immerhin diesen Blick in die fernere Zukunft mal gewagt, wenn sie nur noch die Hälfte ihrer Mitglieder werden aufweisen können. Dankeschön, Oliver Günther, Redakteur bei hr Info, für diese Informationen und Einschätzungen.
Gerne.
Katholische Frauen wollen sich nicht länger mit den Zuständen in ihrer Kirche und mit ihrer untergeordneten Rolle abfinden. Sie organisieren deshalb bundesweit vom 12. bis zum 19. Mai einen Frauenstreik. In dieser Woche wollen sie ihre vielfältigen Tätigkeiten innerhalb der Kirche ruhen lassen, um deutlich zu machen, dass dann nicht mehr viel geht. Außerdem oder alternativ sind öffentliche Demos und andere Protestaktionen geplant. Auch die Frauen im Dekanat Kassel-Hofgeismar werden sich an den Protesten unter dem Motto Maria 2.0 beteiligen. Michael Pschibilla stellt einige von ihnen vor.
Frauen spielen eine wichtige Rolle in der katholischen Kirche. Sie übernehmen Küsterdienste, lesen das Evangelium, organisieren Ministrantengruppen. Geht es nach den Organisatoren der Frauenproteste, wird es das alles in der Woche vom 12. bis 19. Mai nicht geben. Katholische Frauen wollen streiken. Das soll zeigen, was fehlt, wenn sie ihre Rolle nicht mehr spielen in dieser Kirche. Auch Gabriele von Kais, die sich ehrenamtlich in der Kasseler Gemeinde St. Familia engagiert, will streiken.
Ich streike für meinen Traum von Kirche. Eine Kirche, die geschwisterlich ist und die demokratische Strukturen hat und wo es für Frauen selbstverständlich ist, dass sie ihre Berufungen in der Kirche leben können und dass ihnen nicht vorgeschrieben wird, welchen Dienst sie in der Kirche tun dürfen.
Frauen dürfen in der katholischen Kirche keine Sakramente spenden, wie die Taufe oder die Krankensalbung. In vielen katholischen Führungsgremien sind Frauen unterrepräsentiert. Auch der Zugang zum Priesteramt ist ihnen nach wie vor verwehrt. Das alles, fordert Gabriele von Kareis, muss sich ändern. Denn ohne Frauen, sagt die engagierte Katholikin, habe Kirche keine Zukunft.
Eine Kirche ohne Frauen ist eine unmenschliche Kirche, eine Kirche, die an dieser Gesellschaft vorbeilebt. Denn die Hälfte dieser Gesellschaft sind Frauen.
Die Kirchenstreikaktion geht auf einen bundesweiten Aufruf der Initiative Maria 2.0 aus Münster zurück. Wie viele Gemeinden sich daran beteiligen, ist noch unklar, erläutert Beatrix A. Sie ist Pastoralreferentin und gehört zu dem Initiativkreis, der die Aktion im Dekanat Kasselhof-Geismar organisiert. Beatrix A. hofft aber, dass es viele sind, damit das Zeichen gesehen wird.
Wir stellen an unseren Töchtern fest, dass sie aus der Kirche auswandern. Es ist überhaupt nicht der nächsten Generationen begreiflich zu machen, dass es keine Demokratie in der Kirche gibt, dass Frauen dort keinen selbstbestimmten Platz haben. Was sollen wir dann dort, fragen unsere Töchter.
Um für die anhaltende Auswanderung ein Bild zu schaffen, wird es zum Auftakt der Streikwoche eine Aktion vor der Kirche St. Familia geben. Dort soll ein weißes Tuch auf dem Boden ausgebreitet werden, auf das Schuhe gestellt werden. Schuhe, deren Spitzen wegzeigen von der Kirche.
Maria 2.0. Katholische Kirchenfrauen begehren auf. Nicht nur in Kassel, auch in Frankfurt sind Aktionen geplant in dieser Streikwoche vom 12. bis zum 19. Mai. Der Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, ist derzeit zur sogenannten Visitation im Dekanat Alsfeld. Er sucht Kontakt zu den Katholikinnen und Katholiken seines Bistums. Natürlich gehört es dann heute auch dazu, zum Thema Missbrauch durch Priester Rede und Antwort zu stehen. Aber als Bischof Kohlgraf dann im Gemeindezentrum von Lauterbach war, holte ihn doch die Vergangenheit machtvoller ein als gedacht in einem sehr speziellen Fall. Denn im Vogelsberg gab es in den 90er Jahren den Fall des Pfarrers Grabosch aus Grebenhain, der insgesamt 68 Jungen und Mädchen missbraucht haben soll. Jahrelang wurde auch seitens des Bistums der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Pfarrer Grabosch starb 2011, ohne dass die Taten aufgeklärt oder aufgearbeitet wurden und ohne dass er dafür belangt wurde. Noch viele Jahre später wühlt das die Menschen im Vogelsberg auf. Steffi Mosler hat die Stimmung beim Bischofsbesuch in Lauterbach beobachtet.
Die Menschen und das Thema, die sind bei mir präsent. Und auch in den Gesprächen mit den Betroffenen, die ich in den Monaten geführt habe, ist mir wirklich deutlich geworden, dass es um mehr geht als um irgendwelche juristischen Fälle, sondern dass es um sehr schwierige und bedrückende menschliche Schicksale geht. Und ich fühle mich als Bischof für diese Menschen auch verantwortlich.
Es gibt sicherlich schönere Anlässe, um ins Gespräch zu kommen. Das hat man Bischof Peter Kohlgraf gestern Abend angesehen, als er kurz vor 20 Uhr das Gemeindezentrum in Lauterbach betrat. Sexueller Missbrauch und die Prävention, schwere Themen, die aber endlich Raum brauchen, sagt der Bischof. Dass sich sein Bistum dafür öffnen muss und auch schon geöffnet hat, haben die Zuhörer schnell gemerkt und auch begrüßt.
Ich denke, da hat er sehr viel Bereitschaft gezeigt und Offenheit.
Ich habe mich bedankt bei ihm, das fand ich toll. Und ich finde, ich glaube ihm auch, dass er aufarbeiten will.
Und ich fand, man konnte ihm anmerken, dass es ihm nahe geht, dass es ihm ein ganz wichtiges Anliegen ist, dran zu arbeiten.
Doch wie geht man dieses Thema richtig an? Gibt es überhaupt ein richtig, wenn es sich hier wie im Vogelsberg um einen so schwerwiegenden Fall von sexuellem Missbrauch an Schutzbefohlenen handelt? Jahrelang soll der Pfarrer aus Grebenhain Jungen und Mädchen vergewaltigt und missbraucht haben. Und jahrelang lag ein Mantel des Schweigens darüber. Nun hat man sich vom Bischof dazu gestern Abend eine klare Haltung gewünscht und wurde erst einmal enttäuscht.
Wir haben fast eine Stunde darüber gehört, was in Rom passiert, was in Mainz passiert, was die Studierten machen wollen, damit das nicht mehr passiert. Und in diesem Flow verlieren sie wieder den Anschluss an das Volk und an die Betroffenen.
Er ist einer der mittelbar Betroffenen, Clemens Schneider aus Herbststein. Ein Freund hat sich bei ihm vor etwa 10 Jahren geoutet und ihm von dem Missbrauch erzählt. Clemens Schneider hätte sich einen anderen Einstieg heute in die Thematik gewünscht. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt am Bischof. Dass er da ist, dass er die Aufgabe übernimmt, die Vergangenheit aufzuarbeiten, das rechnet er ihm sehr hoch an. Er fordert aber:
Hier dreht sich's war eigentlich nicht um 5.000 oder 10.000 Euro. Hier muss keiner ausbezahlt werden, sondern man merkt auch eigentlich, dass die Leute eigentlich ernst genommen werden wollen. Die wollen darüber sprechen. Und da stockt es schon. Es stockt schon eigentlich darin, dass der Betroffene, dass das Opfer eigentlich nicht gehört wird und nicht richtig angenommen wird.
Man einigte sich auf konkrete Terminvorschläge und den Austausch von E-Mail-Adressen, um in Kontakt zu bleiben und Treffen zu arrangieren. Es wird für das Bistum Mainz schmerzlich, die Vergangenheit aufzuarbeiten und die Opfer zu hören, sagt der Bischof, aber es sei seine Pflicht. Er sieht sich als Seelsorger.
Es ist für mich ehrlich gesagt auch ein seelsorgliches Anliegen als Bischof, denn die Menschen sind da. Es war ja auch an einigen Reaktionen jetzt gerade am Schluss des Abends deutlich wahrnehmbar, dass das Thema für viele noch ein sehr schlimmes Thema ist. Also ich möchte da gerne im Gespräch bleiben.
Und auch wenn nur wenige Zuhörerinnen und Zuhörer gestern da waren, Bischof Peter Kohlgraf ist klar geworden, dass er Ansprechpartner sein möchte.
HR Info. Himmel und Erde.
Gestern ist in Hannover die sogenannte Woche für das Leben der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland eröffnet worden. Dieses Jahr steht diese Woche für das Leben unter dem Motto Leben schützen, Menschen begleiten, Suizide verhindern. Mit zahlreichen Veranstaltungen wollen die Kirchen Mut dazu machen, Menschen, die aus dem Leben scheiden wollen, nicht allein zu lassen. Aber was können wir tatsächlich tun in dieser Frage? Diese Frage geht an Professorin Barbara Schneider. Sie ist Chefärztin an der LVR-Klinik in Köln und Vorsitzende des Nationalen Suizidpräventionsprogramms. Mit ihr sprach mein Kollege Lothar Bauerochse.
Frau Schneider, Menschen begleiten, Suizide verhindern. Ist das tatsächlich möglich, dass Angehörige oder Freunde einen Menschen, der sich mit Suizidgedanken trägt, gleichsam von außen wieder Mut zum Leben machen?
Ja, das ist zu einem großen Teil möglich. Das Allerwichtigste ist, wenn wir sagen, Menschen begleiten, eigentlich der Schritt vorher, dass wir erstmal hinsehen, dass wir achtsam sind, was unsere Umgebung betrifft, dass wir, wenn es jemandem schlecht geht oder jemand nicht mehr mit uns in Kontakt ist plötzlich oder schon länger, dass wir da hinsehen und gucken, wie es demjenigen tatsächlich geht und ihn auch ansprechen. Also das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir achtsam sind, dass wir dann wirklich mit demjenigen in Kontakt treten, die Beziehung halten und wenn wir Laien sind, dass wir denjenigen auch dann tatsächlich in professionelle Hilfe vermitteln.
Ich wollte gerade fragen, was sind denn so Signale, die man achten, die man wahrnehmen sollte?
Am einfachsten für uns als Umgebung ist das natürlich, wenn jemand sagt, ich möchte mir das Leben nehmen, ich habe diese und jene Vorbereitungen getroffen. Es gibt natürlich auch indirekte Hinweise, beispielsweise wenn jemand Tabletten sammelt oder sonst irgendetwas macht, was auf die Vorbereitung eines Suizids hindeutet. Es kann natürlich auch jemand ganz indirekt das kommunizieren, dass er seine Habseligkeiten verschenkt oder, obwohl er gar nicht alt ist, testamentarisch regelt, sich bedankt. Oder was für uns am allerschwierigsten ist als Außenstehende, ist das, wenn sich jemand völlig zurückzieht. Also wenn wir gar nicht mehr in Kontakt mit ihm sind, was aber auch ein ganz deutlicher Hinweis sein kann. Andere Warnsignale ist, wenn jemand völlig verzweifelt ist, seine Situation völlig ausweglos sieht. Das sind alles so Warnzeichen, die uns aufmerksam sein lassen sollten. Und wenn natürlich jemand in einer ganz schwierigen Lebenssituation ist, ein ganz schlimmes Lebensereignis gerade eben erlebt hat, da sollten wir wirklich begleiten und hingucken, überlegen, wie würde es denn mir selbst in der Situation gehen? Würde ich das vielleicht so schlimm empfinden, dass ich keinen Ausweg mehr sehe, dass ich völlig hoffnungslos, völlig verzweifelt wäre, dass ich nicht mehr wüsste, was ich tun sollte? Bekäme ich vielleicht selber Gedanken, dass ich lieber tot wäre, etc.
Aber was können dann Angehörige und Freunde tatsächlich tun? Sie haben es schon gesagt, Frau Schneider, man soll diesen Menschen ansprechen. Manche haben ja vielleicht die Sorge, sozusagen, wenn sie das Thema Suizid ansprechen, dass sie den anderen erst auf den Gedanken bringen.
Das ist nicht so. Suizidalität ist ein Tabu in unserer Gesellschaft weiterhin. Sicherlich nicht mehr so stark wie früher, aber Menschen sind froh, wenn sie darauf angesprochen werden, ob sie Suizidgedanken haben oder nicht, dass sie drüber sprechen können und allein dieses drüber sprechen eventuell auch andere Lösungsmöglichkeiten erarbeiten. Das hilft oft bereits sehr. Wenn jemand Suizidgedanken hat, ist das ja oft so, dass er keinen anderen Ausweg sieht, dass er völlig eingeengt ist, dass er sich wie in einem Tunnel befindet, wie auf einer Einbahnstraße und keine Abbiegungen nach rechts oder links sieht. Und da ist es das Wichtige, dass jemand eben wieder Lösungsmöglichkeiten für seine Situation entwickeln kann.
Leben schützen, Menschen begleiten, Suizide verhindern. So ist die Woche für das Leben überschrieben. Dazu sprach mein Kollege Lothar Bauer-Ochse mit Barbara Schneider. Sie ist Chefärztin an der LVR-Klinik in Köln und Vorsitzende des Nationalen Suizidpräventionsprogramms. Den Zehnten der Ernte soll man den Armen geben. So steht es im Alten Testament der Bibel. Und viele Menschen nehmen das Gebot Jahr für Jahr wörtlich. Sie folgen damit einem Aufruf des anonymen Mr. 10% und spenden einen Teil ihres Einkommens. Weil die 10%-Aktion seit nunmehr 50 Jahren erfolgreich läuft, feiert das evangelische Dekanat Wiesbaden dies als Jubiläum. Birgitta Söhling berichtet.
Den Schleier der Anonymität hat Mr. 10% nie gelüftet, aber es gibt ihn wirklich, versichert Pfarrerin Bea Ackermann.
Ist ein ganz, ganz engagierter Christ, aber auch ein sehr, sehr bescheidener Mensch, einer, dem es wirklich darum geht, Menschen in Not zu helfen.
Ein Pelzhändler aus Frankfurt brachte die Aktion vor 50 Jahren ins Rollen. Er stellte 10% seines Bruttojahreseinkommens für Selbsthilfeprojekte in Afrika und Lateinamerika zur Verfügung. Aber nur, wenn sich 20 Gleichgesinnte fänden. Das glückte besser als erwartet, erzählt Bea Ackermann.
Der hat nicht nur 20 gefunden, sondern 75. Und so kam 1968 100.000 D-Mark zustande. Das war viel, viel Geld.
Über 9 Millionen Euro hat die Aktion seither für hunderte von Projekten in aller Welt zusammengebracht. Schirmherr ist Brot für die Welt, Träger das evangelische Dekanat Wiesbaden. Gefördert werden aber auch Projekte der katholischen Hilfswerke Miserior und Missio. Weil der Initiator 1981 auswanderte, schlüpfte ein Nachfolger in die Rolle des Mr. 10%, der sie bis heute ausfüllt und dabei den Blick auch auf die soziale Not vor der Haustür lenkte. Um anonym zu bleiben, äußert er sich nur schriftlich zu seiner Motivation.
Der entscheidende Ansatz ist, bewusster und entschiedener zu leben und mit dem Teilen zu beginnen. Nicht nur Almosen zu geben oder ab und zu etwas zu spenden, sondern sein Einkommen, welcher Art auch immer, mit denen zu teilen, die es nötiger haben.
Als Vorsitzende der 10%-Aktion rührt die Wiesbadener Pfarrerin Bea Ackermann unermüdlich die Werbetrommel, auch in Konfirmandengruppen, Kitas und Schulen. Denn es geht nicht allein ums Geld, sondern um Bewusstseinsbildung.
Mir ist es wichtig, in unserer Gesellschaft, wo der Slogan Geiz ist geil sich leider immer noch hält, genau das Gegenteil zu vermitteln, nämlich Teilen macht Freude.
Und dabei kommt es auf jeden Einzelnen an. Etwa 40% der Spender sind echte 10%er, sagt Bea Ackermann. Keineswegs nur reiche Leute.
Ich hatte einmal ein Ehepaar, die haben Erwerbsunfähigkeitsrente von 1000 D-Mark bekommen und hatten einen Dauerauftrag über 100 D-Mark.
Der spezielle Reiz und die besondere Herausforderung besteht Jahr für Jahr darin, eine festgelegte Zahl an Mitstreitern zu finden. Einmal drohte die Aktion zu scheitern, doch ein Aufruf in der Presse wendete das Blatt. Inzwischen läuft die 51. Aktion und Mr. 10% sucht nicht nur 366 Gleichgesinnte, sondern aus Altersgründen auch einen Nachfolger.
50 Jahre Mr. 10%, die bekannte Spendenaktion des evangelischen Dekanats Wiesbaden. Es ist ein sehr dunkles Kapitel im deutschen Protestantismus, das im Mittelpunkt unseres nächsten Beitrages steht. Morgen jährt sich nämlich zum 80. Mal die Gründung des sogenannten Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben, kurz Entjudungsinstitut genannt. Ein Kapitel des evangelischen Antisemitismus, das weitgehend in Vergessenheit geraten war und das anlässlich dieses Geburtstages nun erneut in den Fokus der Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit tritt. Michael Hollenbach berichtet.
Die Stoßrichtung des Instituts war eindeutig. Der Protestantismus sollte von allem Jüdischen befreit werden. So verfassten die Eisenacher Wissenschaftler das Neue Testament ganz neu. Das Hauptanliegen, Maria, Josef und Jesus, wurden quasi arisiert.
Dann hat man versucht, wissenschaftlich nachzuweisen, dass die Eltern oder die Vorfahren von Jesu eigentlich aus Galiläa kamen mit arischen Wurzeln. Und erst um das Jahr 150 vor Christi seien die Juden in dieses Gebiet gekommen und hätten die Bevölkerung zwangsjudaisiert, wie es hieß.
Erläutert Dirk Schuster, Religionswissenschaftler an der Uni Potsdam. Außerdem versuchte man mit dem Stammbaum Jesu aus dem Matthäusevangelium zu belegen, dass Maria keine Jüdin sei.
Für Josef hat man diese berühmt-berüchtigte Pantera-Legende genommen, dass eigentlich er aus einem Geschlecht kam von römischen Legionären.
Diese Legende besagt, dass nicht Josef, sondern ein römischer Soldat namens Pantera der Vater von Jesus sei. Das Entjudungsinstitut wurde von 11 der damals 28 Landeskirchen gegründet. Federführend war die Thüringische Landeskirche, beteiligt aber auch die damalige Landeskirche Nassau-Hessen. Das zweite große Projekt des Instituts war das radikale Aussortieren kirchlicher Lieder. Von insgesamt 2300 untersuchten Kirchenliedern fanden lediglich 5% Eingang in ein neues Gesangbuch. Alle Lieder, deren Texte, so wörtlich, zu jüdisch, zu süßlich, geschmacklos oder selbstentwürdigend seien, wurden aussortiert, sagt der Paderborner Kirchenhistoriker Oliver Arnold.
Die Gesangbuchlieder sind ja im Prinzip eigentlich voll von jüdischen Elementen, ne? Also wenn man jetzt an Cherubinen und Seraphinen und ähnliches denkt, also Halleluja, Amen, all diese Dinge mussten ja irgendwie überdeckt werden.
Aber auch das Lamm Gottes wurde aus den Liedern getilgt. Jesus sollte kein Opfer sein, sondern ein heldenhafter Kämpfer.
Sowohl das Gesangbuch als auch das Neue Testament war ein Riesenerfolg für das Institut. Und die große Nachfrage konnte im Prinzip überhaupt nicht befriedigt werden.
Das dritte große Projekt befasste sich mit einem neuen evangelischen Katechismus unter dem Titel »Deutsche mit Gott – ein deutsches Glaubensbuch«. Jesus wird dabei zum Heiland der Deutschen. Das Glaubensbekenntnis wird im nationalsozialistischen Sinn eingefärbt und aus 10 werden 12 Gebote. Unter anderem heißt es nun:
Halte das Blut rein und die Ehe heilig. Wahre und mehre das Erbe der Ahnen. Ehre Führer und Meister.
Man wollte eben natürlich auch im Konfirmandenunterricht und im Religionsunterricht eben auch diese Bücher einführen, weil man sozusagen die Jugend ja von Grund auf beeinflussen wollte.
Nach 1945 wurden die Mitarbeiter des Instituts nicht zur Rechenschaft gezogen, auch nicht innerhalb der Kirchen. Die meisten der Institutstheologen kamen wieder in den Landeskirchen unter, zum Teil in führender Position. Erst seit den 90er Jahren hat sich die evangelische Kirche mit diesem dunklen antisemitischen Kapitel auseinandergesetzt. Am Montag soll nun in Eisenach ein Mahnmal an das Wirken des Instituts erinnern. Zu lesen ist dort unter anderem ein Satz des Darmstädter Wortes von 1947. Wir sind in die Irre gegangen.
Als evangelische Christen Maria und Josef zu Ariern machen wollten. 80 Jahre Entjudungsinstitut, Michael Hollenbach berichtete. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirche und Religion in allen Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen alle 14 Tage. Wenn Sie das abonnieren wollen, geht das ganz einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite www.religion.hr.de und tragen dort Ihre Mailadresse ein. www.religion.hr.de. Dann gibt es laufend aktuelle Hinweise zu Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.